Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel zum Thema Kulturkampf ums Essen. Warum Kulturkampf? Es ist auffallend, dass rund ums Essen zunehmend ein Kampf um Freiheit, Klasse und Zugehörigkeit ausgetragen wird. Es geht dabei nicht mehr nur um Geschmack oder Gesundheit, sondern um moralisch-religiöse, ökonomische oder politische Markierungen. Und tatsächlich hat unser Essverhalten weitreichende Folgen, nicht nur für die Umwelt. Nach Zahlen von 2023 leiden derzeit knapp 13 Millionen Deutsche an Adipositas und damit an einer chronischen Ernährungs- und Stoffwechselstörung, die einen erheblichen Risikofaktor unter anderem für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, psychische Störungen oder Diabetes darstellt. Mehr als 10% aller Deutschen sind von Diabetes Typ 2 betroffen. Und rund 14% aller Todesfälle stehen in Verbindung mit ungesunder Ernährung. All das produziert Zündstoff. Hinzu kommt, dass wir zwar in einem der reichsten Länder der Erde leben, aber im internationalen Vergleich in Sachen gesunde Ernährung auf einem miesen Platz 38 landen. Und tatsächlich ist das Angebot in vielen öffentlichen Einrichtungen erschreckend schlecht. Über all das möchte ich jetzt mit meinen Gästen sprechen und begrüße herzlich Britta Renner von der Universität Konstanz. Sie erforscht psychologische Aspekte des Gesundheits- und Ernährungsverhaltens. Andreas Michalsen ist der deutschlandweit einzige Inhaber einer Stiftungsprofessur für klinische Naturheilkunde an der Charité und Chefarzt für Innere Medizin am Immanuel-Krankenhaus Berlin. Er forscht und therapiert unter anderem im Bereich der Ernährungs- und Komplementärmedizin. Und Martin Brücker arbeitet als freier Journalist und Autor, der bekannt wurde durch seine investigativen Recherchen im Bereich Gesundheit und Ernährung. Und in meinen Augen gehört es wirklich zu den verrückten Aspekten all der Diskussionen über Ernährung, dass Fakten und Wissen derart emotionalisiert werden und Essen damit zum perfekten Spielball politischer Auseinandersetzungen wird.
Wir essen lieber Schweinsbraten statt Insekten oder Madenmüsli. Und wenn ihr das wollt, liebe Grüne, dann könnt ihr das Zeug selber fressen.
Ist lieber mal ein Schnitzel und ein Fleisch als lauter veganes Zeug und Cannabis.
Sie wollen uns die Schweinshaxe, die Bratwurst, das Schnitzel verbieten. Und ich kann euch sagen, ich lasse mir nicht mein Schnitzel wegnehmen.
Populistische Parolen, die zeigen, auch beim Essen haben sich die Fronten verhärtet. Denn Essen ist mehr als eine bloße Energiezufuhr. Was bei uns auf den Teller kommt, hat viel mit Identität zu tun. Ein Schnitzel kann Stellvertreter sein. Für politische Gesinnung, Nationalität, Religion, Ethik oder den eigenen Geldbeutel. Eine komplexe Herausforderung. Gesundheit, Klima, Politik, Moral und leckeres Essen zu vereinen. Aber es ist wie so oft. Erkenntnis ja, Handeln nein.
Ja, schönen guten Abend zusammen nochmal. Wenn man diesen Anfang sieht, also ich Ihren Reaktionen zufolge ging es Ihnen ähnlich wie mir, das ist relativ durchgeknallt, so zu reagieren. Warum wird so reagiert, Frau Renner? Warum ist Essen so ein Politikum geworden?
Also Sie haben es ja eigentlich auch angesprochen, warum wird das eigentlich auch so emotional diskutiert, weil man ja eigentlich denkt, es geht hier um Nährstoffe und Energie und wenn es nur um Proteine gehen würde, warum ist das so emotional? Wenn man uns... Da könnte ich jetzt eigentlich stundenlang drüber reden. Ich möchte nur einen Punkt mal sagen, wenn Sie uns als Menschen anschauen, wir sind tatsächlich das einzige Wesen, das tatsächlich Essen teilt und das freiwillig und das mit Freude macht. Wenn Sie kleine Kinder beobachten, die kommen ja auf Sie zu und strecken denen was gegen und die sind gar
Schimpansen
nicht
Schimpansen hauen ab und essen alleine.
Genau, und ich habe eine Kollegin tatsächlich, die Bonobos, die uns ja relativ ähnlich sind, die tolerieren das, wenn... Zum Beispiel bei der Mutter, die hatte etwas Futter und dann kommt ein Junges und nimmt etwas weg. Das ist okay. Aber das, was wir haben, dass wir uns zusammensetzen, dass wir das emotional teilen, das ist sozusagen für uns ganz speziell.
Kochshows haben die Menschenaffen auch nicht. Die sind ja bei uns extrem beliebt.
Würde ich auch vermuten, das wahrscheinlich eher nicht. Aber es ist eine soziale Aktivität, die auch mit ganz viel Identität tatsächlich einhergeht. Und dadurch wird es sehr emotional. Und wenn ich natürlich jetzt sage, beispielsweise, Herr Rücke, was Sie mir da anbieten, das möchte ich nicht essen, das ist natürlich eine massive Zurückweisung, die ich mache. Das merken wir tatsächlich. Also tatsächlich, Schnitzel, Bratwurst ist inzwischen ein Statement, obwohl ich bei diesen Aussagen den Eindruck habe, als ob wir die ganze Zeit Bratwurst essen würden, oder? Das ist ja, wo... wir sozusagen eintauchen, die Bratwurst ist eine
Aber es scheint irgendwie deutsche Identität zu sein, die nicht am Hindukusch, sondern irgendwie da am Schnitzel-Äquator verteidigt wird.
Naja, es ist halt so, Ernährung ist schon für die gesamte Körperphysiologie was extrem Zentrales. Es gibt wirklich hunderte von Sensoren und Rezeptoren. Also die ganze, wenn ich jetzt mal sage, Maschinerie, natürlich ist der Körper nicht nur eine Maschinerie, aber da ist Ernährung was ganz, ganz Zentrales. Also, und das spüren wir natürlich. Also wir müssen es alle, ne? Also Sport machen, das kann man sich auswählen, ob man das macht oder nicht. Oder Stress reduzieren, irgendeine Übung machen. Aber essen müssen wir alle. Und ich glaube, das ist deswegen, wir spüren, das ist ganz, ganz zentral. Und aber eine Sache ist natürlich, die ärgert mich auch maßlos. Ne? Ich meine, es wird immer so getan, wenn man gesunde Ernährung empfiehlt oder propagiert, dass einem was weggenommen wird. Und für mich ist das eigentlich ein Tausch und das ist ein sehr fairer Tausch. Also wenn ich etwas weniger Schnitzel esse, etwas weniger Pommes und Currywurst, dann kriege ich sehr, sehr viel zurück. Vielleicht 10 Jahre weniger Schmerzen im Alter oder ich bin fitter, ich kann mit meinen Kindern oder Enkeln dann besser spielen. Ich kriege Lebensqualität und das ist natürlich brutal.
Was bedeuten würde, dass wir als menschliche Menschenaffen tatsächlich in der Regel sind, unsere Triebauffuhr so zu gestalten, dass wir an das denken, was möglicherweise in 20 Jahren ist. Da sind wir nicht besonders gut.
Das ist der Belohnungsaufschub. Wobei das Spannende bei der Ernährung ist, und das versuche ich auch im Gespräch auch immer zu sagen, ein bisschen was kriegt man schon auch früher. Also man kriegt schon auch mehr Vitalität, mehr Wohlbefinden, mehr Lebensqualität relativ früh. Aber ich sag mal, den ganz fetten Bonus, kein Herzinfarkt und mit 80 noch die Treppe hochspringen, klar, den kriegt man später.
Herr Röcker, Ihr Buch Ihr macht uns krank basiert ja auf vielen Recherchen rund um dieses politisierte Thema. Was ist denn Ihre Erfahrung, warum es so politisiert wird und warum es darum, wie soll ich sagen, so einen richtigen Wall von Abwehr und ja auch Macht gibt?
Ja, bei den politischen Trieben sind wir näher bei den Schimpansen, ganz offensichtlich. Das haben die Ausschnitte vielleicht ganz gut auf den Punkt gebracht. Essen wird als Kulturkampf inszeniert. Es ist eine Inszenierung, die wir da verfolgen können. Und ich glaube, es hat nicht nur mit dem Thema Ernährung zu tun, sondern auch damit, wie wir insgesamt gesellschaftliche Diskurse führen inzwischen. Wir haben zum Beispiel in der Parteienpolitik eigentlich keine Volksparteien mehr, die sich darüber definieren, Interessen zusammenzubringen, für Ausgleich zu sorgen, sondern wir haben auch die größeren Parteien, die wissen, dass sie nur noch eine Blase erreichen, eine bestimmte Klientel erreichen und die sich durch Abgrenzung definieren. Und ich glaube, eines der, vielleicht sogar das wirkmächtigste Narrativ, das wir in der politischen Auseinandersetzung derzeit erleben, ist so dieses Einordnen von Themen auf der Skala zwischen einerseits Freiheit und auf der anderen Seite Bevormundung.
Ja.
Übergriffiger Staat. Mhm. Das haben wir bei vielen Themen erlebt, auch bei der Pandemiepolitik beispielsweise ganz massiv. Aber wir erleben es auch beim Thema Essen, denn nichts ist individueller als Essen. Ich nehme etwas, ich stecke es mir in den Mund. Das ist ganz persönlich, ganz individuell. Und deshalb wird dieses Thema auch benutzt, um sich abzugrenzen, um politischen Diskurs zu führen, um den Gegner anzugreifen.
Und mir scheint, was Sie sagen, spielt ja eine große Rolle, diesen Volksparteienkonsens, den stelle ich ja durch so eine fast schon Metapher wie Schnitzel, stelle ich den ja her. Also mit Schnitzel spreche ich ja sozusagen Mainstream der bundesdeutschen Bevölkerung an.
Ja, und es geht aber natürlich dann auch um bestimmte Narrative und Zuschreibungen. Also alles, was aus Brüssel kommt, alles, was von den Grünen kommt, ist auf der Skala ganz weit in Richtung Bevormundung. Ja. Das muss gar nicht stimmen, das ist nicht mehr wichtig. Ich bin auf dem Weg hier ins Studio an Wolfsburg vorbeigefahren. Es gab
der Schnitzelskandal, der Bock.
Nee, die deutsche Wurstigkeit.
Die
haben wahrscheinlich alle mitbekommen.
Der Kraftriegel des kleinen Mannes.
Der Kraftriegel des Facharbeiters.
Gerhard Schröder
hat sich eingemischt in die Diskussion. Die Nachricht war, VW schafft in seinen Kantinen die Currywurst ab. Also bevormundet seine Mitarbeiter, die müssen sich jetzt vegetarisch ernähren. Der Witz ist, diese Geschichte entsprach gar nicht den Tatsachen, sondern es ging um eine Kantine von ganz vielen Kantinen auf dem Betriebsgelände, bei denen VW aufgrund der Nachfrage gesagt hat, dort machen wir ein vegetarisches Angebot. Aber wir haben eine Diskussion, die genau mit diesen emotionalen Statements aus der Politik auch bedient wurde. Und am Ende landet es bei den Grünen, landet es bei Brüssel, die tendenziell bevormen. Das heißt, es geht gar nicht mehr um den wahren Kern dieser Thematik, sondern es geht um ein Narrativ, das hier bedient wird. Die Insekten kommen ja dann teilweise noch dazu, die kriegen wir aus Brüssel überall untergejubelt. Ja. Das ist offensichtlich die große Phobie. Und das geht so weit, dass sogar Dinge, die von anderer Seite verboten werden, dann gar kein Verbot mehr darstellen, das also hier ja auf dieser Skala dann tabu ist, sondern da geht es dann um andere Dinge. Also Bayern hat jetzt gerade, glaube ich, die Gendersprache verboten, große Verbotsstriche, aber es traut sich gar niemand, das anzugreifen, als ob es da jetzt wieder um einen Eingriff in die Freiheiten geht, sondern da sind offensichtlich diejenigen, die sich in der Ernährungspolitik zum Beispiel mehr staatliche Regulierung zum Beispiel wünschen, in der Defensive.
Interessant, dass es da umgekehrt läuft. Frau Renner, Sie waren ja am Parlamentarischen Bürgerrat beteiligt, also Ernährung im Wandel. Was war denn Ihr Eindruck von dem Ablauf, von den Gesprächen? War das ähnlich polarisiert oder nicht?
Also ich muss ganz sagen, ich war ja als Expertin eingeladen. Ich war am Anfang tatsächlich auch ein bisschen skeptisch. Ich habe mir gedacht, 160 Personen, nach Zufall ausgewählt.
Random, ja.
Wenig Zeit. Die hatten ja wenige Wochenenden. Die hatten tatsächlich Online-Treffen. Und dann so ein hochkomplexes Thema Ernährung mit dem Ziel, konkrete Empfehlungen auszusprechen. Und zwar maximal 9.
Was auch eine seltsame Vorgabe ist, aber gut.
Da kann man sich auch drüber streiten. Und wir haben ja als wissenschaftlicher Beirat für das Ministerium, ich glaube, 3 Jahre gebraucht, um ein Gutachten dazu zu verfassen. Also das ist schon ein hochkomplexes Thema. Deshalb war ich da eigentlich skeptisch. Aber ich muss sagen, ich war schwer beeindruckt tatsächlich von den Bürgerinnen und Bürgern, die da gearbeitet haben. Ich hatte den Eindruck, in der ersten Veranstaltung, als sie begrüßt worden sind, die Aufgabe auch gestellt worden ist, dass viele eigentlich in gewisser Weise auch stolz waren, dran beizutragen. Und dass da wirklich auch ein Wille, eine Motivation, so unterschiedlich die Meinungen auch tatsächlich waren, tatsächlich Argumente auszutauschen, miteinander zu ringen und zu sprechen und tatsächlich eben die Aufgabe zu lösen in dieser kurzen Zeit. Das war ja ein bisschen mehr als ein halbes Jahr eigentlich, mehr oder weniger, was sie hatten. Also ich bin dann wirklich von den Diskussionen, von den Nachfragen sehr beeindruckt gewesen.
Also meine Reaktion darauf war, und das würde ich gerne mit Ihnen mal abgleichen, war, dass mir das super vernünftig erschien, durchaus praktikabel und man, sagen wir mal, bis auf Abweichungen, die es wahrscheinlich rechts und links über Ernährung, Essen und so weiter gegeben hat, sich im Großen und Ganzen doch offensichtlich sehr, sehr einig war. Und in Kürze erscheint ja Ihr Buch Ernährung, meine Quintessenz, wo Sie Ihre Forschung, Ihre jahrelange auch Arbeit in Therapie zusammenfassen. Kann man das denn so sagen, dass es im Grunde genommen weitgehenden Konsens darüber gibt, was gesundes Essen ist, mit rechts und links abweichenden Meinungen, aber die gibt es immer?
Doch, das kann man inzwischen sagen. Ja, das denkt man ja nicht, wenn man diese politischen Diskussionen verfolgt.
Da scheint das alles strittig zu sein.
Aber das ist es nicht. Es hat sich die letzten 20, 30 Jahre doch, sagen wir mal, so entwickelt, dass es so ein Stamm an Wissen, an Empfehlungen gibt, da sind sich doch weitgehend alle einig. Es gibt da natürlich für Spezialsituationen eine Erkrankung oder bei Übergewicht, klar. Da gibt es noch so ein paar Unterdiskussionen. Aber dann kam auch noch jetzt die Klimawandel-Diskussion dazu. Die hat das auch noch mal verstärkt. Da war ja dann auch
also Stichpunkt
deutlich
Nachhaltigkeit.
Noch mehr pflanzenbasierte Ernährung und Nachhaltigkeit, sodass ich schon denke, an sich ist da eine gute Übereinkunft. Das war auch der Impuls, wo ich dachte, das muss man jetzt auch noch mal klar machen, ne? dass da eigentlich Konsens ist und dass eigentlich eher die Frage ist, wie gehen wir denn jetzt die Schritte dahin? Mhm. Da ist das Gap, die Lücke. Ne? Das Wissen ist eigentlich da, aber das Handeln, das ist die Lücke. Und ich erlebe es nur natürlich, dass ich handle und das ist auch mein Beruf, aber es ist manchmal ein bisschen spät. Ja, wenn dann klar, die Probleme medizinisch schon ganz, ganz, ganz
stark sind. Da müssen wir gleich nochmal drüber reden, über Prävention, ja,
also
tatsächlich.
Es wäre halt schöner, es würde früher
rechtzeitig passieren. Ja. Was ist denn Ihre Erfahrung, also sowohl mit der Politik als auch mit der Lebensmittellobby? Ist das Wissen da? Es wird nur sozusagen nicht drüber geredet oder, wie soll ich mal sagen, hinterm Berg gehalten damit. Aber ist es da? Ist es angekommen?
Ich glaube, das Wissen ist bei vielen Fragen schon da. Manche Dinge wollen wir vielleicht nicht so gerne wissen, dass wir in einem reichen Land wie Deutschland Ernährungsarmut haben, dass es tatsächlich Menschen gibt, die mangelernährt sind. Das sind so Dinge, die viele erst mal nicht glauben wollen und mit denen sie sich auch, wenn sie sich nur oberflächlich beschäftigen, dann vielleicht erst mal so eine Abwehrreaktion entwickeln. Aber grundsätzlich ist das Wissen da. Das Wissen ist natürlich auch in der Lebensmittelindustrie da, aber die Lebensmittelindustrie, und das kann man ihr ja gar nicht vorwerfen, verfolgt betriebswirtschaftliche Interessen, jedes Unternehmen für sich. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wir haben nicht erreicht, dass sich das überschneidet mit den Gemeinwohlinteressen. Also das, was uns allen gut täte, gesellschaftlich für die Ernährungspalette, die wir so kennen, aus der Werbung, aus dem Supermarkt, das bildet eben das ab, was ökonomisch für die Unternehmen Sinn macht anzubieten. Und wir wissen beispielsweise aus einigen wirtschaftlichen Daten, die es so spärlich mal gibt, dass man mit Lebensmitteln, also so Süßigkeiten, Softdrinks, sehr, sehr hohe Umsatzrenditen erzielen kann.
Klar.
Mit frischem Obst und Gemüse kann man das nicht. Ja? Also man kann mit ein bisschen Stärke und Fett und Zucker und Aromen kann man sehr billig ein Produkt zusammenstellen. Und das ist einzigartig. Das kann ich als Markenprodukt bewerben. Mhm. Und wenn jemandem das schmeckt, wenn ich den Geschmack treffe, kann man das in der Werbung noch mit anstacheln. Aber dann möchten die Leute dieses eine Produkt. Äpfel und Kartoffeln und Karotten werden einfach von vielen verschiedenen Erzeugern in ähnlicher Qualität angeboten. Da gibt es diesen Effekt nicht. Und das schafft insgesamt Anreize, die dazu führen, dass Unternehmen ökonomisch davon profitieren, uns das anzubieten und zu verkaufen, wovon wir eigentlich schon zu viel verzehren.
Dann schauen wir uns mal an, wie das konkret aussieht. Wenn wir ehrlich sind, können wir also, haben wir jetzt schon festgestellt, weitgehend alle wissen, welches Essen mehr oder weniger richtig ist. Kleine Abweichung. Was uns brennend interessiert, ist die konkrete Anwendung dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das alles hat weder, das haben Sie schon angesprochen, Herr Michalsen, weder mit Verbot noch mit Dauerverzicht oder Zwanghaftigkeit zu tun. Es geht schlicht und einfach um gesundes, nachhaltiges Essen und um Essen, das schmeckt. Problematisch sind also nicht die gelegentlichen Exzesse mal in die Junkfood-Ecke, sondern dass wissenschaftliche Erkenntnisse kaum eine Rolle spielen, wenn es darum geht, sie in Handlungen umzusetzen, insbesondere in öffentlichen Einrichtungen. Stichwort Gemeinschaftsverpflegung, für die ja die Politik die Bestimmungen erlässt. Das Ergebnis, das Essen ist durchwachsen, selten herausragend und häufig beschämend schlecht. Wir haben uns im nächsten Film deshalb auf die Bedingungen von Kindern und Jugendlichen konzentriert, weil sie nicht verantwortlich und absolut unbestreitbar die Gruppe der Gesellschaft sind, die unsere zukünftige Lebensgemeinschaft trägt.
Kochen im Unterricht. In der Oberschule im niedersächsischen Emsteg steht Ernährung auf dem Lehrplan. Und so wird in der schuleigenen Lehrküche immer wieder gekocht und mit Missverständnissen aufgeräumt.
Letztens war jemand bei mir, sagte, von den Pilzen möchte ich nicht. Ich sage, das ist Blumenkohl, aber gerne, dann lasse ich die weg. Aber das ist anscheinend schwierig zu Hause. Die kennen die einfachsten Sachen manchmal nicht. Und deswegen kochen wir ja auch mit den Kindern, dass sie das lernen.
Und das ist wichtig. Aktuell sind in Deutschland knapp 15% der Kinder zwischen 3 und 17 Jahren zu dick. 6% sogar adipös, also krankhaft fettleibig. In Emsteg lernen die Schüler deshalb nicht nur das Kochen. Es geht um Ernährung als Ganzes. Auch wissenschaftlich gibt es Leitlinien für gute Kinderernährung. Zum Beispiel vom Forschungsdepartement Kinderernährung der Universität Bochum. Dort wurde schon in den 90er Jahren das Konzept der optimierten Mischkost entwickelt und seitdem regelmäßig aktualisiert. Unter anderem von Ernährungswissenschaftlerin Katrin Sinningen. Ziel ist eine optimale Nährstoffversorgung, denn die funktioniert bei Kindern anders.
Zum Beispiel bei dem Vitamin B12, gerade bei den jüngeren Kindern, sind die Speicher noch nicht so aufgebaut wie jetzt bei Erwachsenen. Also erwachsene Menschen vertragen das oder halten das quasi besser durch, wenn sie eine Zeit lang nicht optimal mit B12 versorgt sind. Aber bei Kindern kommt es da dann halt früher zu Problemen.
Fehlen Kindern Nährstoffe über längere Zeit, kann das Folgen zum Beispiel für Wachstum und Immunsystem haben, ohne dass man das sofort merkt. ExpertInnen nennen das den sogenannten verborgenen Hunger. Mangelernährung zunächst ohne Mangelerscheinung. Das Konzept der Bochumer Forschenden unterscheidet daher Lebensmittel in drei verschiedene Kategorien. Pflanzliche Lebensmittel, tierische Lebensmittel und die sogenannten geduldeten Lebensmittel. Das soll die richtige Nährstoffzufuhr sicherstellen. Dabei fällt auf, fast 3/4 der empfohlenen Kalorien sollen aus pflanzlichen Lebensmitteln kommen. Nur etwa 1/5 stammt aus tierischen Produkten wie Eiern, Milchprodukten oder Fleisch. Ein kleiner Rest bleibt für Süßigkeiten und Softdrinks. Solche Ernährungsempfehlungen sind oft die Grundlage für Mensen an Kitas und Schulen. Trotzdem sind es nur Empfehlungen und häufig unterliegen sie den wirtschaftlichen Zwängen, so günstig wie möglich zu kochen. Was ist also optimal?
Was den Energiebedarf angeht bei der optimierten Mischkost, wurde quasi angenommen, dass sich das Kind eher weniger bewegt. Einfach aus dem Grund, um auch als Prävention für die Entstehung von Übergewicht zu gelten. Natürlich, wenn ein Kind körperlich aktiver ist, müsste man natürlich entsprechend die Lebensmittelmengen anpassen.
In einer noch unveröffentlichten, noch nicht unabhängig geprüften Studie hat das Forschungsdepartement Kinderernährung untersucht, ob sich eine solche Ernährung auch mit wenig Geld umsetzen lässt. Grundlage für die Studie war das Bürgergeld. Das vorläufige Ergebnis?
Unter bestimmten Voraussetzungen reicht das Bürgergeld, um halt die optimierte Mischkost zu bezahlen und danach zu kochen. Die Voraussetzungen sind natürlich an der Stelle, dass man eben selber kocht, keine Fertigprodukte verwendet und halt eben auch immer die günstigsten Lebensmittel einkauft.
Theoretisch also möglich, in der Praxis aber oft extrem schwierig. Optimal also, wenn schon die Schule gesunde Mahlzeiten anbietet. In Emsteg kostet ein Mittagessen für Kinder 3,40 Euro und damit knapp weniger als der deutsche Durchschnitt. Kinder aus armen Familien zahlen dagegen nichts.
Also nach der Standarddefinition lebt jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut, ist also potenziell gefährdet. Das heißt, gerade gesunde Ernährung in Schulen, Kitas und so weiter könnte da einen Riesenschub in Richtung Gesundheit und Prävention eigentlich bieten. Warum macht Essen in Schulen, Kliniken, Pflegeheimen, um das mal gleich zu weiten, potenziell krank? Oder würden Sie sagen, das ist eine übertriebene Behauptung, das ist gar nicht so?
Ja, krank machen, nicht alle, ne? Aber es ist natürlich ist der entscheidende Faktor. Und im Krankenhaus ist es vielleicht ja auch am schwersten zu verstehen. Ne? Da sollen Leute gesund werden.
Dafür ist gesundes Essen wichtiger.
Essen ist Medizin, das wissen wir heute. Und das tatsächlich servierte Essen ist oft eine Zumutung und in den meisten Fällen nicht gesund. Da arbeiten wir auch daran, aber die Mühlen malen sehr langsam. Und bei den Schulen, klar, das ist die Zukunft, das ist das Pendant, das ist genau die gleiche Problematik. Und ich glaube, das Problem ist vor allem, dass man, ich kann es zumindest fürs Krankenhaus sagen, es ist ja ein Kostenfaktor. Ne? Für eine Geschäftsführung, für eine Konzernleitung ist Essen erstmal ein Kostenfaktor und wir sind alle ökonomisiert und am OP-Saal kann man nicht so gut sparen.
Aber am Essen?
Am Essen ist es relativ einfach. Das wird dann subsumiert mit so anderen Kosten wie Sachmittel, Energie und so weiter. Und dann sagt man, ja gut, am Tagessatz, der sowieso schon sehr gering ist, vielleicht 4 bis 5 Euro, da wird dann nochmal 50 Cent weggenommen. Ne? Und da muss man sich natürlich nicht wundern, dass da kein Gemüse oder frisches, gutes Obst mehr angeboten wird. Ne?
Der Dreh scheint doch zu sein, dass ich immer bei solchen Untersuchungen und Überlegungen davon ausgehe, irgendwie was wird im Schnitt dafür ausgegeben? Was ist sozusagen der unterste noch mögliche Bereich, den vielleicht sich auch ein Mensch, der nach klassischer Definition arm ist, leisten kann? Und das muss doch okay sein. Ihre Argumentation geht ja eher in die umgekehrte Richtung, zu sagen, lass uns da erstmal herauskriegen, was wäre denn überhaupt gut?
also tatsächlich haben wir ein Gefälle, was die Ernährungsweisen angeht, abhängig vom Einkommen. Das kann man sehr klar sehen. Und wir wissen, dass wir auch bei einer Zahl, die wir nicht genau kennen, von Menschen in Deutschland von Ernährungsarmut sprechen müssen. Das heißt, dass ihnen die finanziellen Voraussetzungen dafür fehlen, sich gesund ernähren zu können. Gesunde Ernährung ist im Einkauf teurer als eine Ernährung, die vor allem auf energiedichte, schnell sättigende Produkte setzt. Also Nudeln. Am Ende des Monats Nudeln mit Ketchup beispielsweise ist so etwas, was man häufig von armutsbetroffenen Menschen hört.
Ja.
Und die Mehrheit der Studien sagt da sehr klar, das, was im Bürgergeldsatz anteilig für Lebensmittel und Getränke einberechnet ist, reicht nicht aus, um eine gesunde Ernährung zu finanzieren. Wir fragen das bei der Berechnung aber auch gar nicht. Wir haben ein System, bei dem wir schauen, wie viele Menschen tatsächlich für Lebensmittel ausgeben. Dann guckt man die Einkommensschwächsten davon, wie viel ist das dort. Mhm. Und das wird dann noch mal etwas nachgesteuert, aber im Grunde angesetzt als Teil dessen, was für Lebensmittel in den Bürgergeldsatz einfließt. Da wird aber nicht geprüft, ob das für eine gesunde Ernährung reicht. Da wird auch nicht geprüft, ob das vielleicht ein Betrag ist, der deshalb so niedrig ist, weil die Menschen Unterstützungsleistungen bekommen, weil sie vielleicht zur Tafel gehen, ein Teil der Befragten jedenfalls. Also wir haben hier eine große Lücke. Und allein aus menschenrechtlicher Perspektive, das Recht auf Nahrung beinhaltet nämlich das Recht für jeden, auch finanziell den Zugang zu einer gesundheitsfördernden Ernährung zu haben.
Und zwar nicht nur zu Nudeln und Ketchup, sondern zu etwas, was gesünder ist.
Das ist der Punkt. Da fehlt es eben dann an wichtigen Nährstoffen. Herr Michalsen hat das angesprochen. Wir wissen sogar, das ist das Dramatische, finde ich, dass bei Kindern und Jugendlichen, wir haben ja kein Vitaminmangelland in Gänze, aber bei Kindern und Jugendlichen durchaus punktuelle Mangel bei Mikronährstoffen. Und das sind gerade Mikronährstoffe, die auch für die Gehirnentwicklung wichtig sind. Das heißt, wir haben eine Situation, in der Kinder, die in Armut aufwachsen, sehr wahrscheinlich mit Nährstoffen aus finanziellen Gründen unterversorgt werden, die für ihre auch geistige Entwicklung und damit für spätere Bildungserfolge und damit wiederum auch für die Chance, später nicht mehr in Armut leben zu müssen. Also das ist eine Spirale, eine Armutsspirale, die sich hier dreht.
Können Sie das bestätigen?
Ja, klar. Also Ernährung, das können Sie vielleicht auch noch im Detail besser ausführen, aber hat natürlich auf das seelische Gleichgewicht, aufs psychische Befinden und auch auf die kognitiven Leistungen natürlich Auswirkungen.
Auch Lebensalter?
Ja, Lebensalter. Also ich würde mal sagen, die gesamte Lebensbiografie, die auf einen wartet, hängt schon auch entscheidend davon ab, wie die Versorgung mit Nährstoffen ist. Es ist nicht alles, aber es ist wirklich sehr viel, ne?
Also ich würde da gerne noch ergänzen, das ist ja schon sehr weit gedacht, wenn man tatsächlich sagt, man hat dann tatsächlich kognitive Defizite, Nährstoffdefizite. Das ist für mich zu Essen ist etwas, was uns zusammenbringt. Essen ist klar, eigentlich ein Recht. Ja. Wir sind ein reiches Land. Jeder sollte hier sich gesund und ausgewogen ernähren können. Und da müssen wir gar nicht so die ganz dramatischen Linien tatsächlich aufzeigen. Das ist das eine. Aber was mir auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass wir eigentlich in Deutschland vor allen Dingen über materielle Ernährungsarmut eigentlich diskutieren. Also die Frage, ist genug Geld da, um zum Beispiel nach DGE-Standard die Nährstoff- und Energieversorgung sicherzustellen. Aber Essen ist ja eigentlich viel mehr.
Warum? Können Sie gleich erklären, aber warum glauben Sie, gibt es da diese Fixierung, die ja geradezu zwanghaft ist, wirklich auf die Aufnahme von Kalorien, egal sozusagen in welcher Form, und diese Fixierung auf Geld immer?
Also das sind natürlich eigentlich, da müssen wir jetzt tatsächlich auch Kulturanthropologen mitfragen. Das ist eine ganz spannende Frage. Tatsächlich ist es so etwas ein bisschen was Deutsches auch. Und das ist auch diese sehr starke körperliche, ich sag mal so eine Spritperspektive. Das ist eigentlich sozusagen alles, was vor dem Mund passiert, ist egal.
Ist eigentlich Auto. Es ist eigentlich das, die Zapfsäule und das Auto.
Da muss sozusagen die Qualität dann stimmen und dann sind wir einfach zufrieden. Und da gucken wir meistens tatsächlich hin, auch in der Forschung, muss man sagen. Also 80-90% der Forschung ist, ich möchte mal überspitzen, nach dem Mund gerichtet. Was davor passiert, da schauen wir jetzt eigentlich erst hin. Ich möchte nur ein anderes Beispiel sagen. Wenn Sie Kinder anschauen, einjährige Kinder, die erkennen tatsächlich, wenn die andere Person beobachten, wie die Essen teilen, die gehören zusammen, sind Freunde. Wenn meine sozusagen Mutter hier teilt, wir würden das jetzt zum Beispiel machen, ist das ein klares Signal?
Vertrauen herzustellen.
Genau. Also wir beginnen ja unser Leben auch mit einem gewissen Nahrungsmittel, aber im sozialen Kontext. Das heißt, diese soziale Ernährungsarmut kommt ja auch noch dazu. Selbst wenn ich so eine Grundversorgung sicherstelle, können Sie sich ein Weihnachten ohne Essen vorstellen? Zu allen Festivitäten, wir haben immer Essen eigentlich dabei. Und Essen ist eigentlich die häufigste soziale Aktivität, die wir so als Menschen machen.
Übrigens, wenn man wirklich mal darauf achtet, zum Beispiel, wenn man fastet, worüber Menschen sprechen, ich bin immer wieder erstaunt darüber. Also ich schätze mal, ein Drittel der Diskurse geht über Essen. Im weitesten. Ja. Das ist wirklich erstaunlich, finde ich immer wieder. Aber das spielt faktisch so in unserer bewussten Wahrnehmung kaum eine Rolle. Ich frage mich immer, warum das so ist.
Ich würde gar nicht widersprechen wollen zu dem, was Frau Renner gesagt hat. Aber ich finde, an einer Stelle macht diese Unterscheidung und dieser Blick auf das Materielle Sinn. Nämlich dann, wenn wir über die verschiedenen Verantwortungsebenen sprechen. Und das ist eine ganz klare, eben, ich habe das hergeleitet, menschenrechtliche Verantwortung des Staates, dafür zu sorgen, dass alle Bürger, auch diejenigen, die so auf Sozialleistungen angewiesen sind, die materiellen Voraussetzungen erst einmal haben, sich gesund ernähren zu können. Dazu müssen wir wissen, ist das der Fall und wie viel bräuchten Sie denn dafür? Da finde ich diesen Fokus sehr, sehr richtig und da haben wir auch sehr klare Daten. Wir haben die Tendenz in der Politik, sehr schnell zu sagen, ja, wir müssen uns mal anschauen, wie das Ernährungsverhalten von Armutsbetroffenen aussieht. Aber dann reden wir nicht mehr über die staatliche Verantwortung.
Aber das ist doch eine seltsame Denkweise. Also wenn ich nur auf die Verteilungsgerechtigkeit sozusagen gehe, also wie viel Geld hat jemand, um überhaupt irgendwie Grundnahrungsmittel zu kaufen? Ich weiß aber, dass es anders sehr viel besser wäre, und zwar für jeden, der in diesem Land lebt. Da müsste ich doch eigentlich als Staat ein Interesse daran haben, allein schon im Sinne von Prävention und langfristigen Denken, Vermeidung von gesundheitlichen Folgen und so weiter, dass das, was die betreffenden Personen kriegen, darüber hinausgeht.
Ja, und in der Sozialpolitik ist es auch gerade jetzt aktuell sehr, sehr schwer, über höhere Ausgaben zu sprechen.
Im Moment fast unmöglich.
Fast unmöglich. Aber das Interessante ist ja, dass wir es in den anderen Bereichen, die gerade Thema waren, Krankenhausverpflegung, auch die Schulen und Kitas, dass wir dort ja auch die ökonomischen Berechnungen haben, dass sich das volkswirtschaftlich sogar lohnt. Wir wissen aus anderen Ländern, die ein kostenloses Mittagessen für die Kinder anbieten, dass am Ende die Kinder gesünder sind, das Gesundheitssystem wird entlastet, sie erreichen höhere Bildungsabschlüsse, sie erreichen ein höheres Einkommen, zahlen also auch mehr Steuern. Im Krankenhaus wissen wir, dass die Menschen schneller entlassen können, weniger Komplikationen da sind, also die Behandlungskosten gehen nach unten. Also ökonomisch profitieren wir, aber
es wird nicht umgesetzt.
Der Return entsteht nicht dort, wo die Investition entsteht.
Richtig,
das ist der Punkt.
Ja.
Im Föderalstaat oder eben auch der Betriebswirt im Krankenhaus schaut anders darauf als der Mediziner.
Aber ich denke, man kann die Punkte trotzdem natürlich sehr gut zusammenführen. Das ist ja eine Synergie, weil das eine ist die Perspektive Sprit. Der Sprit soll natürlich gut sein, das ist klar. Also das ist auch für den Motor besser, wenn der Sprit gut ist. Das andere aber ist, da kommen wir wieder an den Anfang, es ist Emotion, es ist Kultur, es ist Heimat. Und wir wissen ja auch heute physiologisch, dass die Verdauung beginnt ja schon beim Betrachten. Das Wasser läuft uns im Mund zusammen. Die Verdauung hängt ab von der Zeit, dass wir uns Zeit nehmen, von dem Sozialen. Und ich glaube, wenn wir auch über Wohlbefinden und Lebensqualität sprechen, irgendwie müssen wir gucken, dass wir das auch trotz unserer beschleunigten Gesellschaftenzeit wieder zurückholen. Das ist, glaube ich, ganz elementar. Ansonsten sind wir diesem Fastfood auch, weil wir gar keine Wertschätzung für was anderes haben, auch noch mehr ausgeliefert. Also das eine sind die Nährstoffe. Aber ich frage mich, wir müssen es irgendwie schaffen, diesen Genuss und dieses Schöne. Und deswegen gibt es ja lauter Kochshows. Und deswegen gibt es ja,
paradoxerweise,
meterweise
Kochbücher ohne Ende.
Und alles. Das ist doch ein Bedürfnis. Ne? Und das, irgendwie müssen wir das besser zusammenbringen.
Ja, aber wenn ich mir dann angucke, was in Schulen und Kitas passiert, habe ich das Gefühl, es gibt keine einzige Kochshow im Fernsehen.
Genau. Da ist wirklich das Defizit enorm.
Und vielleicht sollten wir aber nicht mehr im Fernsehen kochen, sondern lieber in den Schulen.
Richtig, absolut.
Aber ich glaube, da ist jetzt einfach ein wichtiger Punkt, wenn man uns in Deutschland tatsächlich anschaut, ist es, wir fokussieren immer auf die einzelne Person. Und es wurde auch gesagt, Essen ist was sehr Individuelles, es ist was tatsächlich sehr Privates. Und wenn man sich anders ernähren will, dann kann man das doch eigentlich auch machen. Das ist ja eigentlich die Idee. Ich habe sozusagen tatsächlich die Möglichkeit, bewusst zu entscheiden, das zu kontrollieren. Und wenn nicht, dann sind meine Präferenzen eben anders. Und jetzt kommen wir, denke ich, auch nochmal auf die Schulumgebung zurück. Mhm. Essen findet in Umgebungen statt.
Und gemeinsam.
Das wäre schön.
Also
so sollte es eigentlich sein. Da gibt es tatsächlich auch Untersuchungen, zum Beispiel aus Japan oder Südkorea, wo die tatsächlich mal Personen verglichen haben, die alleine essen und die in Gemeinschaft essen. Und da können sie tatsächlich auch biomedizinische Indikatoren heranziehen. Genau, zum Beispiel metabolisches Syndrom, mehr Übergewicht in dieser Form. Aber nochmal zurück, Essen findet in der Ernährungsumgebung statt. Und wir haben uns eigentlich Ernährungsumgebungen gebaut, die es für uns extrem schwer machen. Mhm. Eigentlich, weil viele Leute wollen sich gesünder ernähren. Sie wollen sich nachhaltiger ernähren.
Fasten, also beziehungsweise abnehmen, Anfang des Jahres.
Genau.
Sie hat das mal erwähnt, die
Vorsätze. Das ist sozusagen unter den Top-Hits tatsächlich, was die Vorsätze angeht und das seit Jahren.
Ja.
Und da ändert sich ja eigentlich nichts dran. Eigentlich kann man zusammenfassen, viele sind motiviert. Daran liegt es eigentlich nicht. Mhm. Wir wissen auch sehr viel tatsächlich über Essen und Ernährung. Kochshows ist nur ein Beispiel. Das Interesse ist enorm hoch, wenn Sie in die sozialen Medien gehen. Das ist extrem in der Form. Also das scheint es ja dann irgendwie nicht zu sein. Aber eigentlich von politischer Seite wird immer gesagt, wir brauchen noch mehr Wissen. Wir müssen noch mehr motivieren. Und ich würde sagen, wir müssen uns die Ernährungsumgebung anschauen, wo das eigentlich stattfindet.
Aber es ist doch, also wenn man es so sieht, wie Sie das dargestellt haben, und ich glaube, wir alle am Tisch sagen, das ist eine korrekte Darstellung, muss man doch eigentlich sagen, diese Forderung nach noch mehr Wissen, noch genaueren, ist doch im Grunde genommen Ideologie. Oder anders ausgedrückt, es ist eine Vermeidungsstrategie.
Also ein Kollege von mir, Kelly Brownell, der hat irgendwie gesagt, educate, motivate, medicate. Das sind die drei Strategien, die uns tatsächlich einfallen. Und das sehen wir ja. Viele sind ja nicht zufrieden, sondern eher unglücklich mit dem, sie tatsächlich essen. Also diese Bratwürste, die sind mal gut, aber die machen uns in der Form ja nicht glücklich. Das heißt Ernährungsumgebung. Aber was heißt das eigentlich? Ich möchte mal nur ein Beispiel tatsächlich machen, wo Sie auch merken, das ist nicht so einfach, dass wir das immer permanent bewusst steuern. Das sind Portionsgrößen. Mhm. Wenn Sie Portionsgrößen anschauen, Softdrinks beispielsweise in den USA seit den 50er Jahren, um 500% sind die angestiegen.
Ja, das ist explodiert.
Mir geht das so, wenn ich in das Kino gehe, ich bin noch eine andere Generation, eine ältere Dame,
da denke
ich mir immer, was sind das für Eimer?
Ja.
Und,
ja, das stimmt.
Das ist natürlich, und wir wissen aus vielen Studien, wenn die Portionsgrößen größer sind, dann essen sie mehr, wir alle.
Ja, klar.
So gut gebildet wir auch sind.
Ja, ich.
Und das ist Ernährungsumgebung. Das heißt, da wird unsere Wahrnehmung kalibriert, was ist so normal. Und das erhöht natürlich dann auch sozusagen das, was Personen essen und trinken. Das ist die Umgebung.
Ich glaube, Herr Rücker, Sie wollten was sagen.
Ich glaube, diese Forderung nach mehr Wissen ist einfach auch eine politische Ausweichstrategie. Wenn man sich nicht verständigen kann auf eine Maßnahme, dann sagt man, müssen wir erstmal mehr forschen, mehr wissen. Dann hat man sozusagen etwas entschieden und etwas festgelegt.
Und der nächste perfide Trick ist ja zu sagen, okay, forscht erstmal ein bisschen weiter, wir brauchen mehr Wissen. Moment, und jetzt kommt der zweite Schritt. Eure Forschung unterscheidet sich ja noch in den Ergebnissen. Und solange ihr uneins seid, ich meine, das ist der Trick der Ölindustrie lange Zeit gewesen, solange ihr euch uneins seid, machen wir als Politiker gar nichts.
Und das Schöne ist, in der Ernährung haben wir das eigentlich gar nicht so sehr. Sie haben das ja eingangs gesagt, es gibt eigentlich einen großen Konsens. Wir haben auch die extrem glückliche Situation, dass eigentlich eine Ernährungsweise, die für uns individuell gesundheitlich die beste ist, auch noch ziemlich genau die Ernährungsweise ist, die planetarisch gesehen für Klimaschutz am besten ist. Also wir können da eigentlich sehr vieles in Einklang bringen.
Also jetzt, ne? Man muss schon fairerweise sagen, diese Vernebelungsstrategien waren natürlich in den letzten Jahrzehnten heftig. Erst von der Fleischindustrie, von der Zuckerindustrie, also ähnlich wie auch von der Zigarettenindustrie. Ne? Das ist ja alles relativ
ähnliche Arbeit.
Und jetzt, ich würde mal schon sagen, dass wir jetzt in einer relativ glücklichen Ausgangssituation sind, eben, dass man sagt, ja, schaut man sich die Empfehlung für planetare Gesundheit, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, amerikanische Gesellschaft, denkt man, ach, die sind sich eigentlich
jetzt doch
alle relativ einig. Mhm. Da kann man noch um ein Ei streiten oder um ein paar Gramm irgendwie Butter oder so. Aber also insofern glaube ich, ist jetzt schon ein sehr guter Zeitpunkt, um vielleicht auch wirklich ins Tun zu kommen. Also ist meine Hoffnung zumindest.
Meine auch. Die ehemalige Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, war Wie die Lebensmittellobby auch der Ansicht, detailliertere Ernährungshinweise auf Lebensmittelverpackungen seien zunächst mal sehr verwirrend für uns Bürgerinnen. Und im Grunde wäre das auch nicht fair. Als Begründung kam das klassische Argument gegen alle wissenschaftlichen Studien zum Einsatz, mit dem die milliardenschwere Lebensmittellobby ebenso arbeitet wie zum Beispiel das Bundesverkehrsministerium. Nämlich Freiheit first. Freies Essen für freie Bürger. Essensbevormundung ist Terror. Nun zeigt sich dummerweise ausgerechnet in so einem extrem marktwirtschaftlich orientierten Land wie Großbritannien, dass nach dem Abschaffen der Quengelware an den Kassen Impulskäufe von Eltern im Supermarkt um, Sie glauben es nicht, 76% zurückgingen und die Gesundheit der Kinder zunahm. Die Freiheit zu kaufen blieb also exakt dieselbe, aber die harten Trigger wurden weggenommen. In anderen Ländern ist das möglich, aber hierzulande scheitern selbst die besten Ernährungsrichtlinien daran.
Wöchentlich höchstens 300 Gramm Fleisch, einmal Fisch, maximal 400 Gramm Milchprodukte am Tag und in der Woche nur ein Ei. Dafür täglich 5 Portionen Obst und Gemüse. So lauten mitunter die neuesten Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE. Die Aufregung im Netz war schon im Vorfeld groß, gerade von Seiten der Opposition. Was die Menschen essen, sollen sie selber bestimmen. Auch Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung sollen sich an den Empfehlungen und Qualitätsstandards der DGE orientieren. Die Grundlage der Angaben ist ein mathematisches Optimierungsmodell. Hierbei geht es aber nicht nur darum, wie gesund etwas ist. Neuerdings spielen für die Empfehlungen auch Aspekte wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz oder die in Deutschland üblichen Essgewohnheiten eine Rolle. Trotzdem steht besonders die Übertragbarkeit der Empfehlungen in der Kritik. Hitzige Debatten, die sich auch in der deutschen Ernährungspolitik widerspiegeln. Als erste Bundesregierung überhaupt präsentierte die Ampelkoalition Anfang 2024 eine Ernährungsstrategie. Zudem setzte der Bundestag 2023 einen Bürgerrat zum Thema Ernährung ein. Die Forderungen der 160 zufällig ausgewählten Deutschen mit Vorschlägen wie kostenfreies Mittagessen für Kinder oder Gesundheitslabels im Supermarkt, keine neuen Ideen. Über die Empfehlungen wurde Mitte März im Parlament diskutiert. Konkrete Maßnahmen in der Ernährungspolitik bleiben aber auch nach über 2 Jahren Ampelkoalition aus. Peter von Philipsborn von der LMU München erforscht Gesundheitssysteme.
So zieht sich das eigentlich quer durch die gesamte Ernährungsstrategie der Bundesregierung, dass gute und sinnvolle Ziele ausgegeben werden, aber die tatsächlich konkreten praktischen Maßnahmen, die umgesetzt werden und auch das, was bislang angekündigt wurde, dass das nicht ausreicht.
Dass es auch anders geht, zeigt ein Blick ins Ausland. In Großbritannien gibt es seit 2018 eine Zuckersteuer auf Softdrinks. Quengelware, also Produkte, die mit Absicht dort platziert sind, wo sie Impulskäufe anregen, sind im Vereinigten Königreich auch verboten. Ebenso dürfen hier, wie auch in Irland, Portugal, Schweden und Polen, ungesunde Lebensmittel nicht mehr für Kinder beworben werden. Chile verbietet schon lange Comicfiguren auf Verpackungen. Sogar Weihnachtsmänner aus Schokolade sind verboten. Zuckerhaltige Produkte sind mit einem schwarzen Warnsymbol markiert. Hierzulande ging schon der Einführung des Nutri-Scores 2020 ein jahrelanger Protest der Lebensmittelindustrie voraus. Dabei ist die Skala, die grob angibt, wie gesund ein Lebensmittel im Vergleich zur Konkurrenz ist, für Hersteller sogar freiwillig. Repräsentativen Umfragen zufolge sehen viele Deutsche mehr Potenzial in der Ernährungspolitik. Die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse wünschen sich 73% der Befragten. Gegen Süßigkeiten an der Supermarktkasse sind 74%. Und dass die Werbung ungesunder Lebensmittel für Kinder eingeschränkt werden sollte, gaben sogar 85% an. Weitere Verbote oder Preiserhöhungen für besonders ungesunde Lebensmittel lehnen die meisten aber ab. Auch der Bürgerrat schreibt in seinen insgesamt 9 Empfehlungen an die Bundesregierung von Eigenverantwortung. Der Staat soll lediglich Anreize schaffen. Fördern statt fordern sei die Devise.
Ernährung ist etwas sehr, sehr Persönliches. Und wie wir uns ernähren, das ist eine Entscheidung, die kann uns niemand abnehmen. Was die Aufgabe der Politik ist, ist es, Menschen dazu in die Lage zu versetzen, dass sie sich im Alltag tatsächlich so gesund und so nachhaltig ernähren können, wie die allermeisten Menschen es auch wirklich wollen.
Vorerst bleibt es bei unverbindlichen Empfehlungen, wie denen von der DGE. Bis die neuen Vorschläge Einzug in die bundesweiten Haushalte gefunden haben, dürfte es noch lange dauern. Aktualisiert werden sollen sie spätestens in 5 Jahren.
Auch das ist ja unglaublich hochgekocht. Also diese Frage, was darf da wohin gestellt werden und so sollten Sachen verboten werden. Was ich nicht verstehe, das Argument ist doch, dass ich die Dinge nach wie vor kaufen kann. Ich nehme sie nur erstmal aus der heißen Triggerzone sozusagen raus. Ich mache nicht ganz so aktiv Werbung, wie das zu bestimmten Zeiten beispielsweise im Fernsehen und in anderen Bereichen entsteht. Wie stark ist da der Druck der Lebensmittellobby?
Der ist natürlich stark, aber wie ich eingangs auch schon gesagt habe, er ist eben dann stark, solange es den ökonomischen Interessen entspricht, genau diese Produkte zu verkaufen und zu bewerben. Wenn wir das drehen können, wenn wir durch Kennzeichnung beispielsweise erreichen können, dass plötzlich ganz andere Produkte interessanter werden für die Industrie, vielleicht auch durch steuerpolitische Maßnahmen. Es wird ja über Mehrwertsteuerveränderungen beispielsweise gesprochen.
Für Gemüse
beispielsweise. Runter für Obst und Gemüse, hoch für Limonaden beispielsweise, wie es einige Länder schon machen, was dann Anreize setzt. Dann verändert man auch ökonomisch etwas. Und das sind so die Dinge, die, glaube ich, ganz wichtig sind, um den Markt auch von dieser Seite her zu prägen. Diese Kennzeichnung, die Ampelkennzeichnung hat zu einem Teil dazu geführt, dass Menschen anders einkaufen. Sie hat aber fast noch mehr dazu geführt, dass die Unternehmen ihre Rezepturen verändern,
ja.
Weil sie dann eben lieber von dem C-Bereich in den B-Bereich kommen wollten, von dem roten in den grünen Bereich rutschen wollten.
Aber ich muss doch als großer Konzern wirklich mit Blindheit geschlagen sein, wenn ich nicht merke, dass wir uns in einer Transformation befinden, längerfristig Nachhaltigkeit nicht mehr vermeidbar ist und ich entsprechend auch mit meinen Produkten mich verändern muss. Also ich habe doch eigentlich einen Gewinn sogar langfristig davon, wenn ich das möglichst bald mache.
Ja, theoretisch ja, aber so funktioniert dieser Markt nicht. Gesellschaftlich gesehen ist es so, dass wir uns keine Nachhaltigkeit nicht leisten können. Ein Unternehmen kann sich aber teilweise die Nachhaltigkeit nicht leisten, weil es dann am Markt nicht bestehen kann. Und das hängt viel mit Werbung zusammen. Wenn ich alle Möglichkeiten habe, ein Produkt durch meine Werbung als gesund, als nachhaltig darzustellen, als klimafreundlich darzustellen, obwohl das nicht den überprüfbaren Tatsachen entspricht, dann bin ich als Unternehmer, der ein wirklich nachhaltiges, ein wirklich gesundes
Produkt
dafür höhere Kosten in der Regel hat, habe ich den Nachteil in diesem Wettbewerb und bin der Dumme. Und das ist genau diese Problematik. Und das hängt auch, Sie haben ja die Sendung nicht ohne Grund, Kulturkampf genannt, auch damit zusammen, dass wir hier einen sehr merkwürdigen, sehr einseitigen Begriff von Freiheit hier haben. Die Freiheit der Unternehmen wird in der politischen Debatte sehr hoch gehalten. Welche Werbung sie machen dürfen, welche Produkte sie im Kassenbereich auslegen dürfen, ob es eine Zuckersteuer gibt oder nicht. Auf der anderen Seite geht es aber möglicherweise auch um eine Freiheit und vielleicht eine höhere Freiheit, nämlich die Freiheit der Kinder, möglichst gute Bedingungen zu haben, um gesund aufwachsen zu können. Das wird aber gar nicht unter diesem Freiheitsbegriff abgehandelt. Ich glaube, da müssen wir hinkommen.
Mhm. Was sind Ihre Vorstellungen?
Das würde ich gerne auch noch ergänzen. Also das ist natürlich ganz zentral für die Kinder und Jugendlichen. Aber tatsächlich geht es ja auch um die Freiheit, Wahlfreiheit für mich als Konsumentin. Wir haben zum Beispiel auch Untersuchungen gemacht, da haben wir Personen gefragt, wie ist denn zum Beispiel der CO2-Fußabdruck von bestimmten Lebensmitteln? Da haben wir Lebensmittel aus dem Supermarkt genommen. Und das waren hochgebildete, hochmotivierte, daran lag es also nicht. Mhm. Und größtenteils waren die ganz gut, wenn sie so ganz einfach, wir nennen das so einfache Heuristiken, Cues nehmen konnten. Also pflanzenbasiert, das ist sozusagen
eher weniger.
Genau, Fleisch ist irgendwie nicht so schlecht. Aber genau das, was Sie gesagt haben, wir haben die danach Produktgruppen gruppiert und wir hatten da Produkte da drin, die einen sehr hohen Abdruck hatten und einen sehr niedrigen Abdruck haben. Das hat uns interessiert, können die sozusagen den, sag mal, Bad Guy, Good Guy identifizieren? Und das war nicht der Fall.
Weil die verarbeitet waren oder weil das so Mischprodukte waren oder woran lag das?
Das ist ganz teilweise sehr, sehr problematisch tatsächlich, wenn man über die ganze Lieferkette das dann tatsächlich anschaut, wie der CO2-Fußabdruck dann tatsächlich in der Form ist. Und die haben im Grunde mehr oder weniger extrapoliert und haben sozusagen alle Produkte in der Produktkategorie mehr oder weniger gleich tatsächlich eingeschätzt. Mhm. Und dann kommt dieses Problem, was Sie sagen, wenn dann tatsächlich ein Anbieter deutlich das verbessern will, er wird ja eigentlich gar nicht erkannt. Und das ist, jetzt mache ich einen Abschlusssatz, extrem schwer für die Konsumentinnen und Konsumenten. Haben Sie mal drauf geguckt auf die Verpackung, auf was sich das bezieht? Teilweise CO2-Aufdruck auf das Verpackungsmaterial, auf das ganze Produkt.
Ja. Das ist völlig,
bräuchte ich Stunden jedes Mal vor dem Regal, um herauszufinden, obwohl ich hochmotiviert bin. Und
möglichst klein gedruckt. Es ist selten auf derselben Stelle. Also man muss immer suchen und drehen. Mhm.
Und das schränkt ja, und das ist nochmal den Punkt zu machen, das schränkt ja meine Wahlfreiheit ein. Also eigentlich, wenn ich die Intention habe, ich möchte mich gesund, nachhaltig ernähren, dann verbringe ich Stunden eigentlich vor so einem Supermarkt.
Aber die Message ist doch eigentlich, wenn du Idiot oder Idiotin die Information willst, dann suchst du gefälligst. Aber ich habe nicht die Verpflichtung, dir das so anzubieten, dass du das sofort findest.
Aber das ist die Einschränkung meiner Wahlfreiheit,
natürlich,
oder?
Natürlich, ganz, ganz klar, ja.
Also von daher, ich denke, da ist ja auch die Forderung tatsächlich, dass da eine Standardisierung, Harmonisierung her muss, dass wir tatsächlich eine klare Kennzeichnung haben wollen. Und das hat zum Beispiel auch der Bürgerrat, hat sich ja auch dafür ausgesprochen.
Ganz klar dafür. Wir gucken ja am Schluss so ein bisschen in Richtung, ja, was können wir denn jetzt machen? Glauben Sie, dass das eine gute Schiene ist, nochmal zu sagen, Leute, Prävention, was ihr jetzt versaut in Sachen Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, das kriegt ihr in 20, 30 Jahren so massiv um die Ohren gehauen, wenn die Situation noch schlechter ist, wir noch weniger Pflegekräfte, noch weniger Ärztinnen und Ärzte haben.
Ja klar, ich habe natürlich die Sicht der Medizin, naturgemäß, und das ist der Hebel oder der Ansatzpunkt, den ich sehe. Also man kann natürlich auch wahnsinnig viel berechnen und versuchen über, das muss man vielleicht auch machen, über Steuern und Subventionen, aber das ist ja in der Regel sehr kompliziert. Also, aber Fakt ist also, wenn ich jetzt da ein Schokoriegel, der vermeintlich gesünder gemacht wird, weil noch Protein reingemacht wird, oder wenn statt des schönen Naturjoghurt noch irgendeinen Fruchtzucker reingemacht wird, wird also ein Produkt aufgehübscht, das wird mehr verkauft deswegen und ist ungesund, dass ich schon denke, die Information muss noch mehr an die Menschen ran und die Medizin hat auch eine große Rolle. Also muss ich jetzt auch ein bisschen Selbstkritik üben. Natürlich hat die Medizin auch eine ökonomische Komponente und verdient letztlich mehr daran, wenn sie eine teure Abnehmspritze, das ist jetzt das Allerneueste, verkauft oder auch an einer Bypass-Operation wird gut verdient. Und ich glaube, es muss schon auch, da muss auch ein Konsens sein, wenn ein Mensch eine Krankheit hat und er geht zur Ärztin, zum Arzt, dass er dann nicht die Antwort hört, das ist egal, was Sie essen. Hauptsache, Sie nehmen das Medikament ein. Weil am Ende entstehen ja dadurch auch wieder höhere Krankenkassenbeiträge. Ja, also ich glaube, wir müssen das Bewusstsein kriegen, dass wir da nicht davonlaufen können. Also die Industrie macht das, was sie muss. Sie will Geld verdienen. Aber letztlich ist ja schon die Entscheidung am Regal und an der Kasse, das ist die Realität. Und ich würde hoffen und sagen wir mal, daran arbeiten, dass man durch nicht mehr Studien, aber mehr Aufklärung, mehr Information sagt, ja, kauft das Gesunde und nicht das Ungesunde. Das wäre so mein Appell.
Was wäre Ihr
Weg? Ob es klappt, weiß ich nicht.
Also man weiß eigentlich ganz gut, dass das wäre die Verhaltensprävention, also das Arbeiten am Verhalten der Einzelnen, dass man da nur sehr, sehr kleine Effekte erzielen kann, sondern es geht um die Gestaltung der Ernährungsumgebung, also welche Einflüsse prasseln schon auf Kinder ein. Wir wissen, Kinder schauen im Durchschnitt 15 Spots für Werbung, für Lebensmittelwerbung und 90% davon sind ungesunde Produkte.
Ja klar,
das 90%. Das macht etwas mit den Kindern. Das sind die Produkte, die sie begehrenswert finden sollen. Die sehen in ihrer Schule die Automaten. Die sehen, was es, wenn sie unterwegs sind, an Angeboten gibt. Auf jeder Kinderspeisekarte sehen sie Pommes, Pizza und dazu gibt es die Fanta. Das sind alles Dinge, die Ernährungsumgebung prägen und die dann auch, wenn das konsumiert wird, auch den Stoffwechsel übrigens prägen, also auch medizinisch etwas auslösen.
Also mein Kollege Eckhard von Hirschhausen hat ja unlängst dieses Experiment gemacht. Nach nur 5 Tagen, also zusätzlich zum normalen Essen, Junkfood, ja, jede Menge, und sich unter anderem in den Scan gelegt. Und er hat nach den 5 Tagen gesagt, ich bin froh, wenn ich das Zeug nicht mehr essen muss. Dann lag er im Scan und das Ergebnis war, dass er eine doppelt so starke Reaktion darauf hatte. Das heißt, wenn ich die berühmten Produkte als Kind dann esse und ich sehe die Werbung wieder, triggert mich das immer stärker, je mehr ich sie esse.
Absolut.
Das ist ja ein absoluter Feedback-Mechanismus, der sich immer weiter verstärkt.
Ja, ich mache mir jetzt um Eckhard von Hirschhausen noch am wenigsten Sorgen. Ich glaube, der kann das noch korrigieren.
Wird das korrigieren.
Bei jungen Kindern haben wir tatsächlich die Situation, das ist dann irgendwann nicht mehr reparabel. Eben. Auch schon die Ernährung übrigens in der Schwangerschaft wirkt sich auf den Stoffwechsel dann des Kindes aus und prägt lebenslang. Also da haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel zu tun. Und das hängt viel mit Ernährungsumgebung zu tun, mit auch Beratung zu tun, gerade in der Schwangerschaft. Ein ganz wichtiger Punkt, wie werden schwangere Frauen hier beraten mit Blick auf Ernährung. Da kann, glaube ich, in der Medizin.
Und das gehört ja nicht. Also ich hatte eine Diskussion jetzt mit Kolleginnen und Kollegen, ob man sozusagen in Social Media überhaupt adipös, ob man das überhaupt sagen soll. Also gibt es ja Zielgruppen, die werden da gedisst und das macht man eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, einen ähnlichen Trend gibt es auch bei den Beratungsgesprächen bei Ärztinnen und Ärzten, dass man dieses Thema ungern anschneidet, weil es ist ja so persönlich, wenn ich jetzt mit Ihnen über Ihre Ernährungsgewohnheiten spreche. Also wir können gerne über die potenzielle Bypass-Operation reden, vielleicht auch ein bisschen über Ernährung. Aber wenn es harmloser ist, ich spreche Sie nicht automatisch auf ihr Übergewicht an, weil das ist persönlichkeitsverletzend.
Ja, das mag für die Übergewichtigen gelten. Ich glaube, ich befürchte nur, dass sehr viel solche Themen angesprochen werden in den Beratungen, aber möglicherweise von Beratern, die sich selbst allenfalls bei YouTube belesen haben oder sich da Videos angeschaut haben und möglicherweise selbst nicht so gut beraten sind
mit
den Tipps, die sie dann weitergeben.
Psychologisch. Haben noch anderthalb
Minuten. Eigentlich sind wir jetzt wieder dabei, das ist praktisch, die Person ist in einem kontextfreien Raum. Ich muss sie nur richtig beraten, sie muss nur richtig motiviert sein, sie muss nur richtig wissen und dann funktioniert das alles
schon. Und ich brauche den Kontext.
Ja. Ich möchte noch mal ein ganz anderes Beispiel machen. Wenn Sie sich in Deutschland anschauen, wie Discounter, Supermärkte tatsächlich verteilt sind. Das haben Kollegen aus dem Thünen-Institut gemacht. Die haben festgestellt, wenn sie hier in Köln wahrscheinlich sind oder in Berlin, dann ist das alles gar kein Problem. Dann können sie mehr oder weniger das fußläufig machen.
Auf dem Land nicht.
Auf dem Land nicht. Und was die ausgewertet haben, die haben sozusagen den ganzen öffentlichen Nahverkehr tatsächlich aufgewertet und haben das gemappt auf die Deutschlandkarte und haben geguckt, wo die Supermärkte und Discounter sind. Und da ist es tatsächlich so, wenn Sie auf dem Land sind, ein Auto haben, kein Problem.
Ja.
Wenn Sie kein und mit dem öffentlichen Nahverkehr das probieren, viel Spaß.
Riesenproblem.
Ja. Also das heißt, dieser Kontext bestimmt auch, welche Möglichkeiten ich tatsächlich habe. Und jetzt noch mal ganz kurz zu der Werbung.
Wir haben noch 15 Sekunden.
Da möchte ich nur ein. Sie müssen in dieser Umgebung, wo Sie sind, so oft Nein sagen zu essen.
Richtig.
Und zwar immer an Stellen, wo ich eigentlich müde bin, gestresst bin, keine Zeit mehr habe. Ich war nur vor kurzem hier, wo ich angekommen bin mit dem Zug. Wie viele Kalorien mir da entgegenschreien? Und ich muss dann immer sagen, nein, 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 nein.
Ich sage jetzt herzlichen Dank für das Gespräch. Es steht sicher außer Zweifel, meine Damen und Herren, dass gesundes Essen nicht verordnet werden kann. Okay, haben wir darüber geredet. Etwas derart fundamental Persönliches wie Essen muss in der Verantwortung der jeweiligen Körper und ihrer Besitzerin bleiben. Ja, aber der Kontext. Gutes Essen sollte nach Möglichkeit allen Menschen zugänglich sein, bezahlbar sein, soweit so gut. Klar ist auch, dass ein Verzicht auf Werbung, damit ein Verzicht auf Essenstrigger, die unkontrolliertes Junkfood-Verhalten zur Folge haben, weder ein Verzicht auf Essen bedeuten, noch eine Einschränkung der Freiheit. Denn wer konsumieren will, kann das ja weiter tun. Das Einzige, was reduziert wird, ist Kaufen aufgrund künstlich zugesetzter Impulse. Werbeeinschränkung verhält sich also in etwa so wie das Weglassen von Suchtstoffen im Futter, ist aber nicht marktfeindlich. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Es wäre wunderbar, wenn die guten, regelmäßigen, von den Ministerien erarbeiteten Empfehlungen und Qualitätsstandards für Essen mindestens mal für Kinder, Jugendliche, Krankenhäuser oder im öffentlichen Raum durchgesetzt würden. Auch das verletzt nicht die Gesetze des Marktes. Und ich weiß wirklich nicht, was am Ende daran so schwer oder was da so freiheitsfeindlich dran sein soll. Und tschüss.